On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Die Darts-WM geht langsam in die heiße Phase. Der Fußball verabschiedet sich in die Winter, aka Afrika-Cup-Pause, und die Vier-Schanzentournee steht vor der Tür. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 307 von On the Pitch, der Sportpodcast, mit einem kleinen vorweihnachtlichen Update im David-Doppelpack, möchte ich sagen. Benny, der ist schon ein bisschen in der Vorweihnachtsstimmung angekommen, mit dem treffe ich mich dann morgen endlich mal wieder. Und David hat sich die Zeit genommen, danke einmal mehr fürs Einspringen, zwischen Christstollen und dem noch nicht ganz abgefackelten Adventskranz, der vor dem Weihnachtsbaum steht, sich dann doch mal ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um auf die Sportwoche zurückzublicken. Hi.
Hallo David, hallo Community. Ja, ein freundliches Ho, ho, ho. Freut mich sehr, nochmal kurz bevor sich das Jahr dem Ende zuneigt, mit dir nochmal über ein paar Sport-Highlights sprechen zu können. Gab ja wieder einiges jetzt auch am Wochenende.
Genau, wir haben jede Menge Wintersport. Wir blicken natürlich gleich auf die Darts-WM und hinten raus sprechen wir natürlich auch über den Fußball. Ich habe ja jemanden in der Leitung, der Afrika-Cup gehypt ist, und ansonsten ja ein bisschen Handball, ein bisschen Tennis, ein bisschen was rundrum Buntes aus der Sportwelt, wie ihr es von uns gewohnt seid. Und ich denke, wir steigen einfach mal direkt ein, allerdings noch nicht sofort mit den ersten News, sondern natürlich traditionell mit unserem Kick-Tipp-Spiel. Zum Fußball kommen wir wie immer am Ende. Der 15. Bundesligaspieltag ist vorüber, die Winterpause ist gestartet. Und es war ein sehr maues Tipp-Wochenende. Ich glaube, das ist uns allen relativ schwer gefallen. Tim ist weiter an der Spitze bei On the Pitch minus Bully, so heißt unser Kick-Tipp-Spiel. Ich habe einen Platz verloren, habe nur 5 Punkte am Wochenende gesammelt, bin auf Platz 5. David hat einen Punkt mehr gesammelt, ist auf Platz 7, jetzt punktgleich mit einem Werder-Fan. Werder-Fan 007. Und wir gucken gerade mal, der Lennart, der hat hier, der FFH-Kollege, der hat ordentlich Punkte eingeheimst, obwohl er der Reitreporter war, kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Und Benny hat 2 Punkte verloren, 2 Positionen, hat aber auch 6 Punkte geholt. Also es ist kein berauschendes Wochenende gewesen. Gut, dass jetzt Weihnachten ist.
Auf jeden Fall kann für das nächste Jahr nur besser werden. Und wenn ich schon die Bundesliga-Tipps am Wochenende, also bei mir nicht so doll waren, habe ich schon Angst, wenn ich dann in die Auswertung bei der Premier League und zweiten Bundesliga gucke.
So, jetzt sind wir gerade technisch ein bisschen durcheinander gekommen, jetzt haben wir uns aber gesammelt und starten doch mal mit der Krönung von Baden-Baden. Die Sportlerin, die Sportler des Jahres, das Team des Jahres und so weiter und so fort. Die Ehrungen wurden im ZDF vergeben und David, du kannst uns doch mal erzählen, wie überraschend es am Ende ist, wer die Preise geholt hat und wer vielleicht nicht.
Ja, überraschend war es jetzt nicht unbedingt. Also Sportler des Jahres ist Zehnkämpfer Leo Neugebauer geworden mit seiner Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft und das auch relativ eindeutig. Er hat 2.343 Stimmen bekommen. Auf Platz 2 landete Schwimmer Florian Wellbrock und auf Platz 3, auch wir erinnern uns daran, starke Tour de France gefahren, Florian Lipowitz. Aber insofern, ich glaube, da wurde durchaus korrekt gewählt. Also ich hätte das in der Reihenfolge wahrscheinlich genauso gemacht. Sportlerin des Jahres, Biathletin Franziska Preuß, finde ich auch eine sehr, sehr gute und richtige Wahl. Hat ja den Gesamtweltcup in der letzten Saison geholt. Zweite ist Daria Varfolomeev geworden, Sportgymnastin. Ich glaube, wir können uns alle noch gut erinnern, wie sie uns
letztes Jahr den Award gewonnen.
Genau, genau. Und jetzt ja auch wieder ganz vorne mit dabei. Und auf Platz 3 Anna Elend, Schwimmerin mit 880 Stimmen. Und ansonsten gab es dann noch die Mannschaft des Jahres. Auch da gab es jetzt keine große Überraschung, denn die Sieger war natürlich die Basketball-Nationalmannschaft mit dem EM-Titel. Und auf Platz 2 die Hockey-Nationalmannschaft der Herren. Und dritte wurde die 4x100-Meter-Frauenstaffel.
Genau, also ich durfte dieses Jahr das erste Mal mit abstimmen. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, wenn du da das Sportjahr rekapitulierst und dir dann überlegst, okay, Lipowitz war natürlich mega gehypt, aber Leo Neugebauer gönne ich auch alles. Das ist schon tatsächlich richtig schwierig, da eine Abwägung zu finden. Schlussendlich bin ich aber mit allem fein. Ich glaube, Buschi hat auch richtig getippt. Der hat das ja auch bei Insta geschrieben, habe ich noch gelesen. Und was es ja auch noch an dem Abend gab, nicht nur eine Verschiebung des ganzen Events, gab so eine kleine Pause, weil die Basketballer nach dem Gordon Herbert rausfliegen bei den Bayern kommen kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, ein bisschen später in Baden-Baden angekommen sind, wurde auf die Basketballer noch gewartet. Die haben dann ihren Preis gewonnen. Außerdem ausgezeichnet worden Sophie Dziadek, die Eisschnellläuferin, 18 Jahre alt, mit dem Special Olympics Award für die Sportlerin des Jahres. Und Timo Boll, der beim Tischtennis-Bundesliga-Topspiel bei Dein in Smoking seine Expertise abgegeben hat, Saarbrücken gegen Düsseldorf, und dann wahrscheinlich mit dem VIP-Shuttle rüber nach Baden-Baden gefahren worden ist. Das war auch auf jeden Fall durchaus sehenswert.
Eine Frage noch dazu, weil du gesagt hast, du durftest abstimmen. Das ist vielleicht für die Community da draußen auch interessant. Was muss man denn da erfüllen, damit man da teilnehmen kann? Also es würde mich persönlich auch mal interessieren.
Alle, ich weiß nicht, ob das außerhalb des Verbandes noch Leute sind, aber alle Menschen, die Mitglied im Verband Deutscher Sportjournalisten sind, die bekommen eine Nominiertenliste, die von, ich weiß gar nicht genau wem, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber stand auf dem Formular auf jeden Fall drauf. Also es gibt eine Nominierungsliste mit Vorschlägen, keine Ahnung, 10 pro Kategorie waren es, glaube ich, oder so, die du dann abstufend bewertest, je nachdem, was dir gefällt. Also du machst selber deine Platzierungen fest und du kannst aber auch noch individuell wen nominieren. Also ich hätte jetzt auch Sören Gonnermann vom SV Adler Weidenhausen noch bei Sportler des Jahres nominieren können. Da hätte ich mit Benny zumindest schon vielleicht sogar 2 Stimmen hinbekommen. Keine Ahnung, ob der VDS-Mitglied ist. Genau, dann läuft diese Abstimmung und ich meine, ich weiß nicht, ob das die ausschlaggebende Sache ist oder ob da am Ende noch eine Sache dazukommt. Da wischst du mich gerade auf den falschen Fuß, aber auf jeden Fall VDS-Mitglieder dürfen da abstimmen.
Okay, dann werde ich mich da fürs nächste Jahr mal informieren. Schauen wir mal.
Ja, tu das. Genau, dann blicken wir in nächstes Jahr, sagst du schon. Wir müssen aber auch noch über übernächstes Jahr sprechen, denn unter der Woche ist der Ticketvorverkauf für die Heim-Handball-WM 2027 losgegangen. Über 100.000 Tickets bereits sind weg nach 24 Stunden nach Verkaufsstart. Die Deutschlandspiele so fast alle ausverkauft. Vorrunde in München, weite Teile der Hauptrunde dann in Köln. Also da können wir uns auch jetzt schon mal auf übernächsten Januar freuen, David.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja aber auch irgendwie nicht überraschend, weil letztendlich, das haben wir auch bei vergangenen Turnieren immer gesehen, Deutschland ist natürlich eine Fußballhochburg, aber auch eine Handballhochburg. Und insofern ist natürlich schön, dass der Ticketverkauf da so gut läuft. Aber letztendlich, ich meine, sind ja solche Wettbewerbe dann auch immer für Leute spannend, die jetzt ansonsten ja auch nicht so viel zum Handball gehen. Also ich habe da gewiss auch überlegt, ob das was für mich wäre, da mal hinzugehen. Problem ist, wie bei dir sicherlich auch, dass man immer auch aufgrund unserer Jobs es immer schwierig ist, so in die Zukunft zu planen, auch gerade bei so großen Turnieren. Aber ja, freue mich für alle Leute, die da hingehen, und das wird, glaube ich, wieder ein richtig, richtig cooles Event, und Deutschland hat das ja auch schon bewiesen, ja jetzt neulich erst mit der Handball-WM der Frauen, und in der Vergangenheit, wie gesagt, gab es da auch ja schon einige Turniere.
Genau, die EM ist ja auch noch nicht so lange her, wobei ich natürlich da nochmal dazu sagen würde, gerade im Handball fällt es auf, dass die Rotation der Menge an Austragungsländern durchaus zu krass ist. Also es sind viel zu wenige, die in der Lage sind, die Bock haben, so ein Turnier auszurichten. Es kann am Ende nicht sein, dass die Turniere abwechselnd in Skandinavien und Deutschland stattfinden und sonst gefühlt gar kein Austragungsland mit dabei ist. Aber wir haben es ja auch bei der, was war das, U20-WM oder was, in Polen gesehen, wo dann gefühlt 3 Leute im Publikum saßen. Aber hier werden halt die Leute auch darauf angefixt, auf diese Spiele. Ah, naja, das gehört dazu. Gute Stimmung gab es nämlich auch in der Frankfurter Festhalle. Da fand das traditionelle Reitturnier dort in der großen Veranstaltungshalle statt, wo ja sonst, keine Ahnung, was für große Rockstars irgendwelche Konzerte geben. Und jetzt feierte Isabel Wert ihr Comeback. Ihr Mann war ja verstorben vor einigen Wochen, vor einigen Monaten, und nun ist sie wieder dabei und hat sich hier durchaus gut gezeigt. Hat zwar nicht siegen können, aber durchaus die ein oder andere Podestplatzierung einheimsen können. Mehr Infos dazu. Und auch die Stimmen direkt bei Lennart am FFH-Mikro vor der Nase. Er war nämlich gestern da und war total im Reitsportfieber. Deswegen schaut er gerne mal vorbei. Hat er sich da ausgetobt auf der FFH-Website, inklusive Isabel Wert-Interview. Also das muss man ja mal gemacht haben in seiner Sportjournalismus-Karriere. Das hat er uns beiden jetzt schon mal voraus. genau. Und dann auch eine ganz coole Nachricht, finde ich, für alle deutschen MedaillengewinnerInnen bei den Olympischen Spielen. Ab jetzt im Februar, denn die Prämien der Sporthilfe werden steuerfrei. Das heißt, es gibt nicht nur mehr Geld, weil ohnehin die Prämien erhöht worden sind, sondern sie werden auch steuerfrei. Mehr als nur logisch, das haben Bundesrat und Bundestag jetzt bestimmt. Und das gilt auch gute Nachricht für die Paralympics.
Ja, auf jeden Fall hoch verdient. Ne? Also das war ja auch eine Forderung, die du schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit hattest. Und man kann ja sehr kritisch über die Arbeit der aktuellen Bundesregierung auch sprechen. Ne? Aber das ist zumindest dann jetzt für die Sportler eine Entscheidung, wo man endlich mal sagen kann, hey, das ist endlich mal eine gute Entscheidung. Man kann darüber diskutieren, ob die Prämien trotzdem von der Höhe her angemessen sind, aber sie wurden erhöht, sie sind steuerfrei jetzt und insofern wollen wir da jetzt auch mal nicht zu viel meckern, sondern uns freuen, dass es da auf jeden Fall eine Veränderung ins Positive gegeben hat.
Gold gibt 30, Silber 20, Bronze 10.000 Euro, das muss man dazu sagen. Genau, dann blicken wir ganz kurz auf die Darts-WM. Aktuell zu berichten macht da nicht ganz so viel Sinn, weil unter anderem jetzt gerade Gabriel Clemens sein Zweitrundenspiel bestreitet. Aber wir können euch schon mal sagen, Ricardo Pietrzko ist in die dritte Runde eingezogen, hat sowohl José de Sousa als auch Dave Chisnell rausgehauen. Gerade letzteres durchaus spektakulär. Jetzt geht's gegen den bärtigen Schweden Harrison. Nico Springer hingegen, der Mainzer, ist bereits gegen Joe Comito früh ausgeschieden in der ersten Runde. Das war durchaus überraschend. Martin Schindler steht in der dritten Runde, spielt jetzt gegen Ryan Searle. Dominik Grüllich hat bei seinem WM-Debüt leider die Überraschung verpasst und gegen Jermaine Vatimena seine Erstrundenpartie verloren mit 2-3, obwohl er zwischendrin vorne lag und ist damit der dritte Deutsche, der in Runde 1 ausscheidet. Nachdem ja Nico Springer und Lukas Wenig eben auch schon rausgeflogen sind. Max Hopp ist in Runde 2 raus gegen Luke Woodhouse, bleibt aber im Ellipelli, weil er jetzt dann Sport1-Experte wird. Und ansonsten, ich freue mich auf Paul Lim gegen Luke Humphries heute Abend. David Munua schreibt die kenianischen Schlagzeilen. Aus indischer Sicht gab es ja dann doch nicht mal das durchaus wünschenswerte Weiterkommen von Nitin Kumar, der gegen Stephen Bunting rausgeflogen ist. Wir haben einen Turnierausschluss durch Doping gegen Dom Taylor. Alle Frauen sind bereits ausgeschieden. Und heute Gaga, morgen Arno Merck, der ja auch seine erste WM spielt, seit Ewigkeiten wieder. Und nach Weihnachten dann Martin Schindler. Das deutsche Programm bleibt weiter auf Kurs. Und Pikachu ist auch noch am Start.
Ja, auf jeden Fall. Also du hast das wunderschön zusammengefasst und kann da auch nicht viel hinzufügen. Ich werde mich mal bemühen, in den nächsten Tagen da auch öfter mal reinzugucken. Am Anfang, ich glaube, die ersten zwei Tage habe ich das schon öfter gemacht. Dann bin ich wieder davon abgekommen, natürlich auch durch Wochenendarbeit und so weiter. Ihr kennt das alle oder zumindest alle die im Sportjournalismus tätig sind. Also wir beide auf jeden Fall. Und deswegen bin ich wieder ein bisschen davon abgekommen. Aber vielleicht heute Abend, wenn ich mein Fußball-Podcast fertig schneide, vielleicht habe ich da nebenbei mal ein Ohr bzw. ein Auge dahin. Schauen wir mal.
Ja, kann ich durchaus empfehlen. Dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt erstmal kurz zum Durchschnaufen und dann melden wir uns wieder mit dem ersten von zwei Wintersportblöcken. Bis gleich.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Wintersport. David, wie nimmst du denn die ganzen Schnee- und Eis-Events jetzt kurz vor Weihnachten wahr? Wie viel hast du mitbekommen? Welche Personen begeistern dich erstmal sportartübergreifend, bevor wir gleich mit den Alpinen einsteigen?
Letztendlich können wir ja schon mehr oder weniger mit den Alpinen einsteigen, wenn ich deine Frage beantworten soll, wer mich da gerade begeistert. Also ich glaube, da können wir über Emma oder kommen wir sehr schnell zu Emma Eicher oder auch jetzt beispielsweise am Samstag zu einer Kira Weidle-Winkelmann. Das habe ich jetzt auch am Wochenende zum ersten Mal festgestellt, dass sie ja jetzt einen Doppelnamen hat. Das hatte ich auch nicht mitbekommen, das siehst du dann erst, wenn du die Ergebnislisten mal siehst, die jetzt am Samstag Zweite geworden ist bei der Abfahrt in Val d'Isère. Und ansonsten fängt es bei mir gerade wieder so ein bisschen an, so Stück für Stück. Also ich habe in Vorbereitung auf das Duisburger Weihnachtssingen, was am Samstagabend war.
Auf den Turn bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt.
Da habe ich in Vorbereitung vorher, weißt du, beim Zähneputzen und so ein bisschen Ski-Alpinen geschaut und so, musste dann aber auch ziemlich schnell wieder los. Also man lässt sowas dann mal nebenbei laufen, leider wiederum auch, aber macht unfassbar Spaß. Wir werden ja auch zu den ganzen Sachen mit Bob und Rodeln und Biathlon und Skispringen noch kommen. Da geht es ja jetzt erstmal so richtig ab. Aber um meinen Monolog jetzt auch mal abzuschließen, insbesondere die deutschen Ergebnisse bei den Frauen beim Ski-Alpin machen gerade richtig Spaß. Und gerade in Bezug auf Olympische Spiele etc. pp. Sind das sehr, sehr gute Ergebnisse. Und macht auf jeden Fall Hoffnung. Bei den Herren läuft es ja bisher nicht so gut.
Genau, auch da gab es ein Ausrufezeichen, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber generell ist es ja disziplinenübergreifend tatsächlich sehr, sehr erfreulich. Wir hatten am letzten Wochenende den Sensations-Abfahrts-Weltcup-Sieg von Emma Eicher. Und was ist logisch? Genau das Gegenteil von Abfahrt? Slalom. Und da fährt sie trotzdem aufs Podest. Emma Eicher nämlich am Dienstag in Courchevel hinter Michaela Schiffin und Camille Rast auf Platz 3 gefahren. Das ist das zweite Podest innerhalb von 3 Tagen gewesen. Wirklich Wahnsinn. Und es hätte ja sogar noch besser kommen können, weil Lena Dürr nach dem ersten Durchgang noch auf Rang 3 gelegen hatte, dann im Finale im zweiten Durchgang aber ausgeschieden ist. Das war durchaus ein sehr, sehr schöner Start in diese Alpinwoche, die dann weiterging, unter anderem mit den Herren in Gröden. Da gab es eine Nachholabfahrt aus Beaver Creek, die abgesagt worden ist, und ja, erstmal ist ein Meilenstein gebrochen worden, nämlich Marco Odermatt, der hat seinen 50. Weltcup-Sieg einheimsen können. Es gibt einen Schweizer Doppelsieg vor Franjo van Almen und Dominik Paris. Ist Odermatt am Ende ganz vorne mit am Start. Frederik Möller ist ganz schwer gestürzt. Es war relativ schwere Sicht und wurde jetzt dann auch in Krankenhaus gebracht. Wir wünschen beste Genesung. Das bricht leider nicht ab mit den ganzen Stürzen im Alpin-Zirkus. Und dann gab es einen Super-G am Freitag, den überraschenderweise nicht Marco Odermatt gewinnen konnte, sondern Jan Sabistran aus Tschechien. Das ist eine absolute Überraschung gewesen. Das ist quasi Startnummer 29, unverhofft ins Glück. Romet Baumann ist bester Deutscher mit Platz 17 geworden. Es gibt noch keine nationale Qualifikationsnorm aus deutscher Sicht, die erfüllt worden ist. Und die emotionale Geschichte obendrauf war dann noch, dass Giovanni Franzoni, ein Italiener, Dritter geworden ist. Größter Erfolg seiner Karriere, und der wurde total emotional, weil sein Teamkollege Matteo Franzoso vor einigen Tagen in Chile bei einem Trainingssturz verstorben ist. Und das kam beim größten Erfolg seiner Karriere von Franzoni dann hoch und sorgte für emotionalen Ausnahmezustand. Denke ich, zu den Herren. David, du hast eben gesagt, sie sind noch nicht ganz so erfolgreich, und da darfst du gerne gleich noch was zu der namentlichen Neuentdeckung sagen. Ich kann euch noch kurz mitgeben, auch in der zweiten Abfahrt gibt es einen Schweizer Doppelsieg. Da ist das beste deutsche Ergebnis Simon Jocher auf Platz 14. Das ist zumindest eine halbe Quali-Norm. 1,83 Sekunden am Ende Rückstand. Die Frauen, du hast es angesprochen, die waren in Val d'Isère unterwegs. Da gab es eine Abfahrt und einen Super-G. Und das Ganze mit eben dem erfreulichen Platz 2 für Kira Weitle-Winkelmann. Und dann ist es eben nicht nur Emma Eicher, sondern auch Kira Weitle-Winkelmann, die innerhalb von 2 Wochen beide vor Lindsay Vonn fahren. Wie nimmst du das Comeback eigentlich wahr?
Ja, also erstmal ist es ein unfassbar schönes Comeback, und vor allem dann aber auch in der sportlichen Qualität da wieder mit zurückzukommen oder auch wieder vorne mit dabei zu sein. Müssen wir vielleicht auch noch abrunden, dass bei dieser Abfahrt Cornelia Hütter aus Österreich gewonnen hat, Emma Eicher auch wieder in den Top 10 gelandet. Was ich da ja so ein bisschen beeindruckend finde, dass, ich weiß nicht, ob das nach dieser Abfahrt war oder ob das jetzt im Laufe der Woche war, wo sie im Interview gesagt hatte oder wo sie sich geärgert hatte über ihre Leistung und sagte, Dankeschön, jetzt wurde mir hier der heiße Kakao gereicht. Wo sie ihre Leistung kritisiert hatte und gesagt hatte, ich spüre in mir drin, da ist sehr viel mehr möglich. Also auch als 22-Jährige diesen Anspruch zu haben, nach mehr, nach höheren zu streben. Natürlich sollte man das als Sportlerin haben, aber es ist trotzdem, glaube ich, für uns alle ein gutes Zeichen, dass man das dann auch so öffentlich formuliert und kommuniziert.
Ja, auf jeden Fall. Genau, in dem zweiten Rennen im Super-G lief es dann nicht ganz so rosig. Kira Weidle-Winkelmann auf Rang 21, Emma Eicher hinter unserer guten Freundin Esther Ledezka. Mal gucken, was sie mit ihren Terminproblemen eigentlich bei den Olympischen Spielen macht. Auf Rang 9, Sofia Gocha gewinnt vor Alice Robinson und Lindsay Vonn, die also hier zwei Podestplätze einheimst. Das ist wirklich unfassbar, wenn die sich da die Olympiamedaillen holt. Ich bin völlig hin und weg und dann führt sie ja vielleicht doch nicht auf, weil sie noch um eine Kristallkugel kämpft. Also es ist völlig absurd. So, völlig absurd waren auch die Ergebnisse aus deutscher Sicht, wenn wir uns das Technikwochenende der Herren in Alta Badia dann noch angucken. Denn dass auch tatsächlich Fabian Gratz eine richtig große Aufholjagd stand, war jetzt nicht auf meiner Bucketlist. Der ist von Platz 29 noch bis auf Platz 5 vorgefahren im Riesenslalom. Marco Schwarz gewinnt, Lukas Broughton auf Platz 2, Stefan Brennsteiner auf 3. Aber Fabian Gratz finalisiert dann eben ein Ergebnis, bei dem er sich vor Marco Odermatt in der Rangliste platziert. Odermatt nämlich mit den Laufbestzeiten 11 und 8. Am Ende 6. Fabian Gratz mit 29 und Laufbestzeit in Durchgang 2 auf Platz 5. Das ist auf jeden Fall ein ganz großes Karrierehighlight und für Marco Odermatt, der hat danach bei Instagram geschrieben, David, 1731 Tage ist es her, dass ich das letzte Mal den Weltcup-Riesenslalom nicht auf dem Podest beendet habe. Das ist fucking crazy und macht mich irgendwie mehr stolz, als dass es mich enttäuscht macht. Wahnsinn.
Ja, also letztendlich ein so erfolgreicher Athlet, wie er es ist, ne? Also da kann man auch, glaube ich, mal mit einer Prise Humor rangehen. Und man müsste ihn vielleicht mal fragen, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man einen Sport so dominiert und dann vielleicht man auch merkt, dass die Konkurrenz jetzt ein bisschen kommt und dass die Siege sich nicht von alleine einfahren lassen, dann pusht einen das ja vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr und bringt einen persönlich, glaube ich, auch weiter. Und genau das, was er eben geschrieben hat, so sollte man das auch sehen.
Ja, auf jeden Fall. So, und dann haben wir noch ein Rennen übrig, beziehungsweise wir gratulieren Marco Schwarz zum gelungenen Comeback. Und im Slalom haut Adlili McQuath den Sieg. Da ist das beste deutsche oder die beste deutsche Platzierung ein Platz 17 für Linus Strasser. So, wie geht's bei den Alpinen weiter? Jetzt vor Weihnachten auf jeden Fall erstmal gar nicht mehr. Es gibt dann, oder wie jetzt gerade, läuft noch der Slalom, aber na, warte mal. Doch, ja genau, hatten wir ja gerade, ist das Ergebnis gerade gewesen, nicht, dass ich hier irgendwas Provisorisches verkünde. Zwischen den Jahren gibt es dann ein Super-G bei den Herren und Technik-Wochenende in Semmering bei den Damen. Dann geht es Anfang Januar wieder los. So, und wir ziehen zumindest, würde ich sagen, noch Engelberg durch. Das Skispringen als Generalprobe auf die Vierschanzentournee. David, das kriegt ja dann auch irgendwie jeder mit, der nichts mit Skispringen am Hut hat. Wie ist denn die Lage des deutschen Skispringens, bevor es in das Saisonhighlight vor Olympia geht?
Ja, sagen wir mal, schwierig. Ne? Also du hast es angesprochen, dass natürlich Karl Geiger und Andreas Welliger zur Vierschanzentournee mitkommen, ist natürlich erstmal ein gutes Zeichen. Ansonsten, was die deutschen Chancen angeht, ist das eher schwierig, sagen wir mal so. Obwohl es gab jetzt ein kleines oder eigentlich sogar ein großes Ausrufezeichen aus deutscher Sicht. Felix Hoffmann, der jetzt in Engelberg dieses besagte Ausrufezeichen gesetzt hat, nämlich Zweiter geworden ist. Sein bisher bestes Ergebnis im Weltcup. Der Einzige, der besser war, Domin Prewitz, der wie gesagt in dieser Saison unfassbar gut ist. Wenn man auch mal bedenkt, David, das kannst du ja besser sagen wie ich, auch der war ja in den letzten Jahren eigentlich schon mehr oder weniger weg vom Fenster. Ne? Also er hat ja unfassbar stark angefangen am Anfang seiner Karriere und dann relativ einige Jahre war ziemliche Flaute. Und dann jetzt dann so nochmal jetzt als Dominator aufzutreten, wir erinnern uns ja alle noch an seinen Bruder, das ist schon beeindruckend.
Ja, er hatte auch so eine Phase, gerade in einer Frühphase einer Saison, schon ein paar Jahre her, wo er auch in Gelb gesprungen ist. Jetzt dann aber eben 5 Siege in Folge, das gab es Ewigkeiten nicht. Das ist auf jeden Fall der Aufwind, der seinen Weltrekord im März irgendwie hat den der beflügelt und danach hat er einfach weitergemacht. Und also viel schöner kann aus On-the-Pitch-Sicht dieses Top-5-Resultat im ersten Engelberg-Wochenende gar nicht sein. Domen Preotz vorneweg als Weltrekordler, dann Felix Hoffmann, bestes Ergebnis überhaupt. Renny Kaido, unser Japaner, auf Platz 3. Philipp Raimund, die zweite deutsche Hoffnung, die einzige große Positivschlagzeile im deutschen Skispringen neben Felix Hoffmann, aktuell auf Platz 4. Und der Sohn von Werner, Jonas Schuster, der Österreicher, auf Platz 5. Jason Kolby auf Platz 7. Klar, es war natürlich auch wieder das typische Engelberg-leichtes Windwochenende. Das kommt alles mit dazu. Aber ja, durchaus schon interessant. Simon Ammann bei seinem Heimweltcup auf Platz 20. Aber natürlich dürfen die Medien jetzt die nächsten Tage nicht den Fehler machen und Felix Hoffmann und Philipp Raimund da so hoch pushen, wird natürlich trotzdem passieren. Aber wir haben natürlich jetzt schon wieder ganz dicken Bammel. Und aus Felix Hoffmanns Sicht wurde es ja tatsächlich fast noch besser, denn auch da am zweiten Wettbewerbstag gab es einen Podestplatz, Platz 3. Ryo Kobayashi beendet die Siegesserie von Domen Preotz und Philipp Raimund auf Platz 4. Kasper Tomasiak auf Platz 5 und Jonas Schuster wirklich richtig stark Platz 6. Während Stefan Embacher im ersten Durchgang einen Schanzenrekord aufstellt, 145 Meter, jetzt die neue Bestweite. Noch ganz kurz zu den Frauen, auch da ist ein deutsches Podest haarscharf daneben gegangen, zumindest am Samstag, Selina Freitag vierte, Agnes Reisch auf Platz 5, Nozomi Maruyama ist weiter die Frau der Stunde gewesen, zumindest im ersten Wettbewerb, im zweiten wird sie sechste, Nika Preotz siegt. Wenn schon ihr Bruder bei den Herren nicht mehr erfolgreich ist, dann mindestens sie bei den Damen. Katja Schmid feiert das erste Podest ihrer Saison. Genau, so ist es. Und Agnes Reisch auf Platz 4. Also durchaus so ein bisschen Schadensbegrenzung. Auch Selina Freitag, kleiner Schockmoment da. Die ist gestürzt im zweiten Durchgang bei 138 Metern. Konnte allerdings dann selbstständig wieder weitermachen. Das die News aus Engelberg und dann sind wir gespannt, was die Tournee dann bringt. Es geht los am 28. Dezember mit der Qualifikation in Oberstdorf. Die Frauen haben noch keine Tournee, das wird sich dieses Winter auch nicht mehr ändern. Dann gibt es dann wieder die Two Nights Tour in Villach und in Oberstdorf. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und melden uns dann gleich wieder mit einem emotionalen Wochenende in der nordischen Kombination. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit Wintersport Take Nummer 2. Nordische Kombination, Biathlon und Eiskanal. Wir starten mit der Nordischen Kombination in der Ramsau. Das erste Wochenende, und das wird jetzt auch für ein paar Wochen da erstmal das einzige bleiben, weil Schonach leider abgesagt werden musste im Schwarzwald Anfang Januar. Da gibt es keinen Weltcup, das reicht nicht, was die Schneelage angeht. Deswegen fokussieren wir uns jetzt erstmal auf die Ramsau-Ergebnisse vom Wochenende. Und der Schockmoment war natürlich absolut der Zusammenbruch von Nathalie Armbruster im Massenstartwettbewerb. Ich habe sowas seit Jahren im Wintersport nicht gesehen. Generell, das hat mich eher an diese Schockbilder aus dem Fußball erinnert, wo die Leute dann zusammenklappen, aber die brechen ja meistens dann so zusammen, dass man erst in die Knie geht und dann irgendwie vornüber fällt. Aber mit Skiern am Boden ist das alles ein bisschen schwieriger. Es ist unfassbar, dass vor allem auch einfach keiner hinläuft. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt, du auf jeden Fall schon.
Ja, auf jeden Fall wurde ja auch im Anschluss viel darüber diskutiert in den Kommentarspalten, auch weil sie ja dann weitergemacht hat, ne? Also, dass da auch niemand gesagt hat, komm, jetzt lass mal hier, es gibt noch genug Rennen in dieser Saison, das ist es jetzt hier nicht wert, vollkommen entkräftet, sich da noch ins Ziel zu kämpfen, aber sie hat es trotzdem gemacht und was ja dann ganz besonders irre war, dass sie dann am nächsten Tag quasi ja normal wieder am Start und ist dann sogar Dritte geworden. Also das ist eine Leistung nach so einem Schreckenmoment, nach so einem Tag, wo es dir körperlich offensichtlich nicht gut ging. Natürlich, während sie das alles abgecheckt haben, dass es dann am nächsten Tag, dass sie dann am nächsten Tag wieder an den Start gehen konnte. Ne? Also das, da sollten wir schon Vertrauen in der Hinsicht haben, dass sie da jetzt
haben sie. Gab auch Statement des Teamarztes, sie haben alles durchgecheckt und das sprach aus medizinischer Sicht nicht dagegen, dass sie am Sonntag wieder an den Start geht.
Genau, also gut, dass du das jetzt auch nochmal mit einwirfst, aber trotzdem, wenn es also wenn körperlich da alles okay ist, kannst du ja im Kopf trotzdem was mit dir machen und das jetzt auszuschalten und dann da trotzdem dann am nächsten Tag, wie gesagt, den dritten Platz noch zu erreichen. Chapeau dafür.
Ja, wir hören einmal rein, was Nathalie Armbruster nach dem Wettbewerb bei Susanne Simon vom ZDF gesagt hat, wie sie diese Situation da wahrgenommen hat. Sie war nämlich durchgehend bei Bewusstsein, während sie da zusammengeklappt ist.
Klar, es war ein enorm hohes Tempo. Wir sind da ganz schön vorne raus gegast, kann man sagen. Und dann auf einmal hat einfach mein Körper alles zugemacht. Ich wollte laufen, aber es ging nicht mehr, ging kein Schritt mehr. Bin dann einfach irgendwie in mir zusammengesackt und habe dann gedacht, ja, das war jetzt das Ende vom Rennen. Und dann lag da und dann habe ich gedacht, nee, ich kann das nicht mit mir vereinbaren, hier ein Did Not Finish zu machen. Habe ich mich wieder hingestellt, einen neuen Stock bekommen, bin weitergelaufen, nicht mehr schnell, aber immerhin bin ich ins Ziel gekommen.
Ja, und dann kullern bei der 19-Jährigen auch die Tränen, dass es dann eben komplett zugemacht hat, der Körper, wie sie sagt, aber du hast es angesprochen, das ist natürlich wirklich ganz, ganz krass, dass sie dann am Samstag auf dem Podest landet, hinter Ida-Marie Hagen, dann also in dem Gundersen-Wettbewerb noch auf Platz 3 sich platziert, das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr erstaunlich. Sie selbst ist ja in dem Wettbewerb am Freitag sogar noch 12. geworden. Da ist dann Jenny Novak beste Deutsche gewesen auf Rang 7. Auch da gewinnt die Norwegerin Hagen. Und dann kommen wir noch zu den Herren. Auch die waren natürlich in der Ramsau am Start. Thomas Rettenegger feiert einen Weltcupsieg am Freitag. Stefan Rettenegger ist auf Platz 3. Da macht sie Familie unter sich aus. Julian Schmid und Johannes Ritzek sowie Wendelin Tannheimer und Richard Stenzel. Von dem haben wir nicht ganz so viel gehört. Die sind alle unter die Top 10 gekommen. Vinzenz Geiger auf Platz 13. David Mach auf Platz 16. Terence Weber 24. Und dann gab es ein wahrhaftiges Aufholjagdrennen. Nach dem Skispringen am Samstag war Vinzenz Geiger 15. hatte eine Minute 20 Rückstand auf Thomas Rettenegger und hat sich am Ende auch gegen Johannes Lamparter und Jens Luras Oftebrö durchgesetzt und gewinnt am Ende mit 0,1 Sekunde Vorsprung vor Jens Luras Oftebrö, dem Norweger, und holt sich so den ersten deutschen Saisonsieg dieses Winters bei den Herren. Das wurde auch dann mal Zeit.
Ja, definitiv. Die Zeiten, wo letztendlich die deutschen Kombinierer die Siege unter sich ausgemacht haben, sind ja schon seit, sag ich mal, vielleicht 2 Jahren vorbei, ne? Also insofern ist es da kein Selbstläufer mehr, wortwörtlich, da die Siege auch einzufahren. Aber ja, es wurde jetzt natürlich dann trotzdem Zeit. Wir haben jetzt schon Ende Dezember, dass da auch Team Deutschland endlich mal ein Zeichen setzt. Wie gesagt, auch hier in Bezug auf die Olympischen Winterspiele, die ja bald sind. Und Vinzenz Geiger ist da ja ein sehr heißes Eisen, aber natürlich nicht das einzige im deutschen Team. Insofern, Top-Leistung, erster Saisonsieg, und so kann es weitergehen.
So ist es. Es geht dann weiter in Otepää am 8. Januar mit Herren und Damen. Das muss man bei der nordischen Kombination immer dazu sagen. Bevor dann Oberhof übrigens Weltcup-Comeback feiert, leider nur auf der Normalschanze. Wir können euch noch sagen, dass Langlauf nicht stattgefunden hat. Da laufen die Vorbereitungen auf die Tour de Ski. Die startet dann am 28. Dezember, so wie die Vierschanzentournee auch, zeitlich gesehen, in Toblach in Italien. Und wir kommen noch zum Biathlon. In Annecy-le-Grand-Bornand wurde durchaus stimmungsvoll das letzte Weltcup-Wochenende dieses Winters ausgetragen, bevor es dann nächstes Jahr mit Oberhof und Ruhpolding weitergeht. Wie ist denn deine Stimmungslage im Biathlon? Dieses Wochenende ist die Gesamtweltcup-Siegerin Franzi Preuß, Sportlerin des Jahres, war zugeschaltet nach Baden-Baden, wieder mit dabei, hat Marlene Fichtner ersetzt. Wie ist das erste oder die ersten drei Wochenenden, die ersten drei langen Wochenenden im Biathlon für aus deiner Sicht gelaufen?
Ja, kann man sagen, eher durchwachsen, ne? Also das deutsche Biathlon-Team ist gerade noch ein bisschen auf der Suche. Bei den Herren gab es da auch wieder viel Pech, auch gerade was Schießfehler angeht. Bei den Damen ist das zwar etwas solider in der Breite, aber ja, dennoch, wie gesagt, man ist da noch so ein bisschen auf der Suche nach Konstanz und vor allem dann auch öfter auch mal nach vorne zu kommen. Also wenn wir hier beispielsweise mal Ergebnisse ansprechen, die beste Deutsche war Anna Weidel auf Rang 17. Also insofern, ja, muss man da noch ein bisschen auf die starken Leistungen warten. In der Verfolgung immerhin Franziska Preuß von Platz 18 auf Rang 11 vorgekämpft. Also die Tendenz scheint auch oder zeigt in die richtige Richtung. Aber da muss man sich noch ein bisschen gedulden. Philipp Navrat knapp am Podest vorbei, geschrammt mit seinem 10. Platz, bester Deutscher. Aber auch hier hat dann ein Schießfehler, ich habe es ja eben schon angesprochen, da eine mögliche Podestplatzierung verhindert.
Genau, so ein bisschen Pech am Schießstand, du hast es schon angesprochen. Franzi Preuß, Aufholjagd in der Verfolgung natürlich deswegen, weil sie viermal die Null trifft, was sonst nicht ganz so vielen da vorne drin gelungen ist. Also nur Suvi Minkinen in den Top 10 mit null Fehlern. Ansonsten ist Franzi Preuß auf Platz 11 da schon die nächste. Ja, genau. Also du hast auch gesagt, Philipp Navrat knapp dran vorbei mit Platz 10. Klingt jetzt erstmal komisch, aber da ist es eben dieser Schießfehler, der ihm am Ende das Rennen verhagelt, weil man rechnet immer so knapp über 20 Sekunden für die Strafrunde und er hat 26 Sekunden Rückstand auf die Sieger. Es sind Christiansen und Dorte Skjefdal aus Norwegen gewesen. Dann wäre da deutlich mehr gegangen. So, in der Verfolgung, sagen wir mal so, lief es jetzt da auch nicht so viel besser. Zumindest nicht, was die Fehlerfreiheit anging. Am Ende ist Philipp Navrat da mit 3 Fehlern der Beste gewesen. Zumindest was die Endplatzierung angeht. Am Ende dort auch Rang 10. Johann Olaf Botten holt sich da den Erfolg. Und dann hat sich Benny natürlich auch gefreut, gab es endlich die Massenstartwettbewerbe, mit denen das Wochenende dann zu Ende gegangen ist. Und das war auch so ein bisschen Wiedergutmachung. Franzi Preuß holt sich ihr Olympiaticket mit Platz 6, Vanessa Vogt wird 7., Anna Weidel 10., Maren Kirkeide aus Norwegen holt sich den Sieg. Und bei den Herren ist Justo Strelo hauchdünn am Podest vorbeigeschrammt und diesmal nicht in Philipp Navrat-Manier 10. geworden, weil er eine Strafrunde gelaufen ist, sondern fehlerfrei und am Ende 0,5 Sekunden langsamer als Felles Jostad Christiansen. Der hatte 20 Sekunden Rückstand nach dem letzten Schießen und hat sich dann auf der Zielgerade Justus noch geschnappt. Das war ein wirklich enges Finish und hat mich total geärgert, weil ich sage, Junge, die Norweger, die kriegen alles an Löcher zugelaufen. Das ist wirklich unfassbar gewesen, aber er hat einmal mehr unter Beweis gestellt, dass er am Schießstand auf jeden Fall einer der Besten ist. Und wir wünschen noch gute Besserung an Johanna Puff. Die Europameisterin hat sich eine Herzmuskelentzündung zugezogen und muss aufgrund der Myokarditis, so nennt sich das im Fachjargon, eine längere Zwangspause einlegen und weiß noch nicht, wann sie wieder zurückkommt. David, ich sag mal so, ich reite noch mal ganz schnell hier durch den Eiskanal, wenn es für dich in Ordnung ist.
Sehr gerne.
Dann starten wir, würde ich sagen, doch einmal mit der ewigen Frage, wie sieht es denn aus eigentlich im großen Duell zwischen Francesco Friedrich und Johannes Lochner? Die schlechte Nachricht allerdings ist, dass die Website des Internationalen Verbands für Bob und Skeleton auf meinem PC gerade nicht lädt. Von daher mache ich jetzt erstmal mit Rodeln weiter. Da sieht es nämlich auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Es fanden die Weltcup-Wettbewerbe in Lake Placid statt. Und da kann ich euch die Ergebnisse natürlich gerne sagen. Wir haben aus deutscher Sicht Folgendes zu berichten. Und zwar, dass es der Routinier mal wieder gewesen ist, der sich jetzt hier die Gesamtweltcup-Führung holt und gewinnt. Im Einzel, die Regel ist natürlich von Felix Loch, der gewinnt vor Max Langenhahn. Im Frauenwettbewerb ist Julia Taubitz erfolgreich gewesen. Also auch hier herzliche Gratulation, das läuft auch durchaus ganz gut, weil da können wir uns in Sachen Olympia auf jeden Fall drauf verlassen. Bei den Doppelsitzern gucken wir mal, Eggert Müller, die Besten jetzt an diesem Wochenende auf Platz 4 gewesen aus deutscher Sicht und Storch und Patz bei den Frauen auf Platz 2 ins Ziel gekommen, während das oder die beiden alteingesessenen Doppel-Degenhardt-Rosenthal-Eidberger-Machina nur auf 8 und 11 gelandet sind. So, jetzt mal gucken wir mal, was meine Freunde hier von der IBSF gemacht haben. Races and Results. Es geht so langsam voran, aber es braucht tatsächlich ein Weilchen. Jetzt hat es dann aber funktioniert, meine Herren. So, also, wir springen von Lake Placid nach Sigulda, also von Übersee nach Lettland. Und ja, das ging aus Skeleton-Sicht, sage ich mal, durchwachsen los. Hanna Neise ist am Podest vorbeigefahren, ist am Ende Platz 6 gewesen und hat über eine halbe Sekunde Rückstand auf die belgische Siegerin. Mannschaftsergebnis eigentlich gar nicht so schlecht, weil 6, 7, 8, 9, ja, kann man machen, aber so ganz vorne fehlt halt was. Bei den Herren lief es besser, Felix Kaisinger ist auf Platz 3 gefahren, nach Platz 9 noch im ersten Durchgang auf jeden Fall richtig viel Boden gut gemacht. Das war sehr, sehr schön und dann gab es noch ein weiterer Skeleton-Wettbewerb, Hanna Neise auf der 5, Laura Nolte im Monobob auf Platz 2, hat hier also die Weltcup-Führung verteidigt, das ist auf jeden Fall wichtig für diese Wertung. Und im Zweierbob ging dann die große Frage los, wie hält sich dieses Friedrich-Lochner-Verhältnis? Friedrich 1, Lochner 2, Amur 3. Deutscher Dreifachsieg im ersten Wettbewerb im Zweierbob. Es gab dann doppelte ausgetragene Skeleton-Wettbewerbe, auch da kein deutscher Podestplatz. Bei den Frauen Lisa Buckwitz und Laura Nolte auf Platz 2 und 3 im Zweierbob. Kelly Armbruster Humphreys, wie sie ja dann auch heißt, auf dem ersten Platz und Johannes Lochner hat die Verhältnisse wieder gerade gerückt, müsste man sagen, weil es wieder einen deutschen Dreifach-Triumph gegeben hat im zweiten Zweierbob-Wettbewerb. Diesmal allerdings Johannes Lochner vor Francesco Friedrich und Adam Amur am Start. Anfang Januar geht es dann weiter mit den Wettbewerben in Winterberg und wir, würde ich sagen, schnaufen mal ganz kurz durch und melden uns dann nochmal wieder mit allem außer Fußball. Bis gleich.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem nächsten Take. So, jetzt habe ich viel zu viel monologisiert. David, jetzt hast du mal wieder ein bisschen was sagen. In aller Kürze, was müssen wir aus der NFL wissen, wenn wir auf dem Stand sind, dass die Chiefs die Playoffs verpasst haben und Mahomes durchs Kreuzband gerissen hat?
Ja, da hast du im Prinzip alles Wichtige schon gesagt. Nein, Quatsch, natürlich. Nein, Quatsch, das ist natürlich nicht, aber vielleicht ein Satz noch dazu. Es ist ja schon ein bisschen absurd. Ich meine, seitdem Patrick Mahomes in der NFL ist, haben sie ja jedes Jahr die Playoffs erreicht, ne? Und ich meine, wie lange ist der Mann jetzt schon dabei? Dürften jetzt auch mittlerweile schon 8 Jahre sein, ne? Also insofern ist schon was extrem Besonderes, jetzt auch dieses Chiefs Kingdom ein wenig zerfallen zu sehen. Zumindest sagen das sehr viele. Schauen wir mal, ob nur diese Saison es schwierig war, ist oder ob es dann doch dauerhaft so weitergeht. Haben jetzt auch am Wochenende wieder verloren gegen Tennessee, relativ deutlich. Gut, hat jetzt aber für die restliche Saison, wie gesagt, nicht mehr viel Aussagekraft. Ansonsten, ja, ist manches schon entschieden, manches läuft noch. Wir haben ja noch einen regulären Spieltag nächste Woche. Wird natürlich auch an Weihnachten gespielt, falls ihr Interesse habt.
Noch, oder?
Und sehr, sehr vollgefressen seid, schaut am ersten Weihnachtsfeiertag bei Netflix vorbei. Da gibt es zwei NFL-Spiele zu sehen.
Was sind noch zwei Wochen, oder nicht?
Ja, sorry, war natürlich mein Fehler. Es sind ja noch 2 Spieltage. Aber wie gesagt, ansonsten, das meiste ist auch schon entschieden. Die Lions müssen noch extrem kämpfen. Da müssen wir mal gucken, haben jetzt auch verloren knapp gegen die Pittsburgh Steelers. Ansonsten Jacksonville zurück in the game, haben Denver geschlagen, war ein wichtiger Sieg. Und dann ist es natürlich auch noch spannend in der AFC East. Werden die Patriots wirklich diese Division gewinnen? Ne? Also ich glaube, das haben vorab nicht viele so getippt. Noch ist Buffalo im Rennen, die auch jetzt am Wochenende knapp gewonnen haben gegen Cleveland. Ansonsten Seattle Seahawks sind durch, haben Freitagnacht gewonnen gegen die Rams. Ein direktes Division-Duell, sind damit durch. Genauso wie die Philadelphia Eagles, die in Washington gewonnen haben. Und ja, auch Green Bay ist noch sehr am Struggeln in der NFC North, haben da das direkte Duell in Chicago verloren. Also lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal reinzugucken, auch wenn man noch einen etwas älteren Philip Rivers sehen möchte, ist es durchaus spannend, den 44-Jährigen nochmal am Ball zu sehen.
Welchen Job hat er denn?
Viele Leute,
die da nicht so drin sind.
Der ist Quarterback bei den Los Angeles Chargers, wenn ich das jetzt nicht vollkommen falsch. Ich google noch mal kurz.
Ja,
aber
in der Zwischenzeit kann ich dann also sagen, 5 der Teams haben also schon den Einzug in die Playoffs perfekt gemacht und du kannst gerne gleich noch mal einen letzten Satz dazu sagen, wer denn dieser gute Herr ist.
nein, um Gottes, Philip Rivers, der ist natürlich bei den Indianapolis Colts, mein Fehler. Der war früher war der, also er ist im Prinzip eine Chargers-Legende, aber hilft gerade bei Indianapolis aus. Die spielen ja heute Nacht noch gegen San Francisco, also auch ein nicht sehr unwichtiges Spiel.
Ja, dann machen wir weiter mal ganz kurz auch noch mit einem Blick nach Amerika im Eishockey. Leon Dreiseitel hat nämlich die Marke von 1000 Scorerpunkten in der NHL geknackt, ist erst der 103. Spieler, dem dieser Meilenstein gelungen ist, aber er ist der erste Deutsche, dem das überhaupt gelingt. Das ist auf jeden Fall eine ganz besondere Leistung. Auf die DEL würde ich sagen, gucken wir jetzt nach 30 von 52 Spieltagen noch nicht mal so en Detail. Von daher machen wir noch mal ganz kurz weiter mit dem Kommentar zum Handball. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Die Tickets für die WM 2027 sind tatsächlich durchaus begehrt. Der EM-Kader für den Januar von Alfred Gislason, der ist auf jeden Fall jetzt auch nominiert worden. Timo Kastening fehlt. Johannes Goller, Andi Wolf, aber alle mit dabei beim Turnier in Dänemark, Norwegen und Schweden. Und wir können ganz kurz sprechen über das Pokal-Viertelfinale im DHB-Pokal. Lemgo gewinnt in Leipzig, die Füchse gewinnen das Topspiel gegen Kiel. Der BHC schlägt überraschend zu Hause mit 7 Punkten, MT Melsung 30-23. Und Magdeburg gewinnt gegen den SG Flensburg, die SG Flensburg-Handewitt mit 35-29 und zieht ein ins Final Four, Köln gegen Magdeburg, die Halbfinals in Köln, meine Güte, Magdeburg gegen den BHC, beziehungsweise BHC gegen Magdeburg und Lemgo gegen die Füchse. Das ist das Spiel oder die beiden Halbfinalspiele beim Final Four dann in Köln. Genau, so, das zum Handball, deine Vorfreude auf die EM geht ja im Januar dann schon los, sind 3 Wochen noch.
Auf jeden Fall hast du jetzt noch vereinzelte Spiele in der Bundesliga natürlich auch zwischen den Jahren. Also wenn ihr zwischendurch euch langweilig wird und vielleicht in eurer Gegend findet ein Bundesligaspiel statt, geht doch da einfach auch mal gerne vorbei. Es lohnt sich momentan.
Ja, auf jeden Fall. 4 Spiele am zweiten Feiertag, 5 am 27. und jetzt auch am Dienstag, morgen sind noch 2 Spiele. Unter anderem Magdeburg-Kiel, die Füchse sind gegen Hamburg gefragt. Also ja, das ist auf jeden Fall noch durchaus schlagzeilenreich, bevor es dann mit der EM losgeht. Und wir kommen noch ganz kurz auf Tennis zu sprechen. Carlos Alcaraz hat sich von seinem langjährigen Erfolgstrainer Juan Carlos Ferrero getrennt. Die haben zusammengearbeitet ganz lange. Sie haben gemeinsam den Gipfel erreicht, sagt Alcaraz. Nun ist der richtige Zeitpunkt für getrennte Wege. Konkrete Gründe sind uns aktuell nicht bekannt. Justin Engel, der deutsche Junior, ist bei den Next-Gen-ATP-Finals in Jeddah ohne Sieg rausgeflogen. War trotzdem eine coole Erfahrung, glaube ich, für ihn als jüngster Teilnehmer. Und dann frage ich dich, welche Verbindung hast du zu Stan Wawrinka? Stan the Man.
Vor allem ein Tennisspieler, wo man sich immer so ein bisschen gefragt hat, wie konnte er da sein, wo er zeitweise war tatsächlich. Weil Wawrinka, ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, eher von der Statur her relativ klein und jetzt auch nicht so unfassbar muskulös. Also so ein kleiner, kompakter Tennisspieler, der aber eine unfassbare Wucht entwickeln konnte und dementsprechend, ne, kamen dann auch die 3 Grand-Slam-Siege zustande letztendlich. Hat natürlich dann in den letzten Jahren auch aufgrund des Alters und der Verletzungen ist er leider nicht mehr ganz so dahin gekommen, wo er einst war. Also er hat, glaube ich, Australian Open, French Open und die US Open gewonnen. War auch, glaube ich, so ziemlich hintereinander von den Jahren her. Also
14, 15, 16.
Genau. Also insofern, ja, ziemlich schade, dass er da nicht mehr so rangekommen ist, aber ja, eine große Karriere, die da zu Ende geht.
Jedes Buch braucht ein Ende. Es ist Zeit, das letzte Kapitel meiner Karriere als Profi-Tennisspieler zu schreiben. 2026 wird mein letztes Jahr auf der Tour sein. So Stan the Man, der in der Ära der Big Three eben diese 3 Major-Titel geholt hat. Unter anderem aber auch Doppel-Olympiasieger mit Roger Federer 2008 in Peking und Davis-Cup-Sieger mit der Schweiz 2014. Da werden wir ihn auf jeden Fall nochmal zu Gesicht bekommen. Dann haben wir noch 2 kleine News hinten raus. Formel 1. Der Abschied aus Sandford ist ja bereits bekannt ab dem übernächsten Jahr. Jetzt ist klar, es wird wieder in Portimao gefahren, wie bereits in der Corona-Pandemie. Auch 2027 und 2028 gibt es wieder Formel 1 an der Algarve-Küste. Ob da jetzt nur die 2 Jahre Vertrag dabei rumgekommen sind, ja, bin interessant, finde ich ein bisschen komisch, weil es eben nur diese 2 Jahre sind. Sehen wir mal, wie es danach aussieht. Und im Basketball haben sich die Bayern von Gordon Herbert getrennt. Der einzige deutsche Club, der ja noch in der Euroleague verblieben ist, hat sich da vom Weltmeistertrainer getrennt, der dann ab kommenden Sommer die Nationalmannschaft Kanadas übernehmen wird. Hat sportlich nicht ganz so funktioniert, wie sich die Bayern das vorgestellt haben.
Ja, eine, finde ich auch, überraschende Entscheidung, wenn man natürlich das Sportliche drumherum sieht, sagt man vielleicht, nicht überraschend, aber dennoch, ne, ich meine, mit Deutschland 2023 sensationell Weltmeister geworden und in den letzten Jahren, es lief ja bei den Bayern zunächst auch ganz ordentlich. Ja, schade, dass das jetzt so abgenommen hat. Wie gesagt, Euroleague stehen sie extrem schlecht da, jetzt aktuell Vorletzter und da jetzt auch die 8. Pleite in Serie kassiert. Von daher, ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Die Bayern haben ja jetzt am Wochenende in der BBL aber immerhin souverän vor einer Rekordkulisse gegen die Baskets Bonn gewonnen. Also zumindest da ist man jetzt auf einem positiven Weg.
Genau, so sieht's aus. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns in die Pause und melden uns, wir sind schon fortgeschritten in der Zeit, noch mit dem Fußball wieder. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns mit dem Fußball wieder. Die Bundesliga ist in die Winterpause gezogen. Wir blicken aber natürlich auch drauf, was war unter der Woche denn so los, und starten mit der Frauen-Champions League. Die Bayern sind ins Viertelfinale eingezogen, haben 3-0 gegen Vålerenga gewonnen, sind unter die Top 4 gesprungen und spielen dann jetzt eben, ja, vielleicht in der übernächsten Runde gegen den FC Barcelona. Da sind wir ganz gespannt, wie es dann aussieht. Wir werden aber natürlich vorher noch einen Blick drauf haben müssen, was denn die Wölfinnen machen. Die spielen im Februar ihre Playoffs. Das hat nämlich nicht geklappt. Am Ende nur Platz 9. Muss also jetzt den kleinen Umweg geben für die Niedersachsinnen. Geht gegen Juventus. Besser als Real auf jeden Fall, die ja schon Frankfurt die Mission Champions League zerstört hatten.
Ja, auf jeden Fall. Auch wichtig, diesen Weg über die Playoffs jetzt zu vermeiden, auch wenn es den Wölfen jetzt beispielsweise nicht gelungen ist, aber dass sich da die Bayern zumindest jetzt rausgehalten haben, weil sieht man ja auch bei den Männern, weil immer diese zwei Extraspiele da jetzt im neuen Jahr dann noch zu haben, das ist immer noch Stress pur bei einem sehr engen Terminkalender. Von daher wichtig, dass zumindest die Bayern-Frauen diesen Extra-Weg vermeiden konnten.
Die Bayern-Frauen sind heute Abend dann auch gefragt im letzten Bundesligaspiel bei den Frauen, das es dieses Jahr gibt. Können sie ungeschlagen bleiben oder nicht, auch im 14. Spiel? Sie sind zu Gast in Leverkusen. Die Wölfinnen überwintern auf Tabellenrang 2 in der Google-Pixel-Frauen-Bundesliga. Dann noch eine Entscheidung zur Nationalmannschaft. Ann-Kathrin Berger bleibt in der Nationalmannschaft mit dabei. Bedenkzeit ist zu Ende. Christian Wück kann weiter mit ihr planen, David.
Ja, auf jeden Fall. Wurde ja in den letzten Wochen, Monaten immer so ein bisschen spekuliert, na, geht's weiter, geht's nicht weiter. Ach, ist ja auch immer die Frage, ne, man ist schon 35 Jahre alt, will man sich das jetzt, diese Doppelbelastung mit Nationalmannschaft und Verein noch weiter antun, aber sie hat selbst auch gesagt, sie fühlt sich noch gut, und von daher, warum das nicht fortführen, also solange es gut läuft, und letztendlich sollte da dann doch sportlich ein Spannungsabfall stattfinden, dann wird man da auch die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Das war wahrscheinlich auch das, was man im Gespräch da mal geäußert hat. Also würde mich zumindest wundern, wenn man das nicht mal diskutiert hat, was denn passiert, wenn. Aber von daher, ja, eine absolute Stütze. Das hat man im letzten Jahr auch wieder gesehen. Wir erinnern uns alle noch an ihre unglaublichen Paraden. Von daher, ja, wieso etwas ändern, wenn beide Seiten noch Bock aufeinander haben?
Genau so ist es. Unter der Woche auch bei den Männern nochmal wichtig gewesen, dass der FSV Mainz 05 das erste Mal in der Vereinsgeschichte im Achtelfinale eines Europawettbewerbs steht. Hat dann geklappt, dann wieder mit einem Erfolg, 2-0 gegen Samsunspor unter Thomas Reis. Freut mich sehr für die 05er Urs Fischer, also mit Toren durch Silvan Widmer und Nadim Amiri konnte er einen Erfolg zu Hause feiern. Damit keine Playoff-Zwischenrunde, sondern geht erst im März wieder los. Wichtig für die Bundesliga. Mögliche Gegner dann übrigens Crystal Palace, Lausanne, Mostar, die kennen sie ja schon, oder Sigma Olmütz, Davids Lieblingsteam.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist, du siehst auch die gesamte Bandbreite, ne? Also von Premier League bis ich weiß gar nicht, was
Rakow,
ist.
Rakow, Częstochowa,
Polen. Genau. Was ist denn Olmütz eigentlich?
Olmütz ist Tschechien.
Tschechien, okay. Ja, siehst du, also ja, alles möglich, so wie diese Conference League halt ist. Und ich meine, hatten ja auch schon ein buntes Potpourri an Gegnern in der Gruppenphase.
Ja, gucken wir mal, wie dann diese Runde weiterläuft. Da sind wir dann im neuen Jahr auf jeden Fall schlauer. Ganz kurz zum Fußballwochenende bei den Herren. Duisburg hat das Profijahr abgeschlossen in Deutschland mit dem späten Spiel am Sonntagabend. Nur noch Platz 3 in Liga 3. Was sagt unser MSV-Reporter? Zur dritten Liga generell vielleicht.
Ja, also nur noch, ich weiß, worauf du anspielst, dass man in den letzten Wochen ja immer so zwischen Platz 1 und 2 hin und her gesprungen ist. Aber am Ende des Tages muss man sagen, also Relegationsplatz 3 als Aufsteiger, also hättest du das am Anfang der Saison gesagt, ich hätten alle für verrückt erklärt, ne? Und von daher ist das ein Platz, mit dem du mehr als zufrieden sein kannst. Und die dritte Liga beweist aber auch, ne, da verliert beispielsweise der MSV in Cottbus und Cottbus verliert eine Woche später in Wiesbaden. Und genau so sieht im Prinzip ja auch die Tabelle aus. Ne? Also wenn du beispielsweise mal 1860, die jetzt auf Platz 8 stehen, die teilweise mal ganz unten waren, die haben aber auf den MSV nur 4 Punkte Rückstand. Also da siehst du, wie brutal eng es gerade oben ist und dass du dir da auch eine längere Schwächephase eigentlich nicht leisten kannst, weil dann stehst du ganz schnell auch mal unten. Saarbrücken ist da ein super Beispiel. Ich kann mich da erinnern, das war, ich glaube, Anfang Oktober, ich war ja sogar in Saarbrücken beim Topspiel gegen MSV, das war Erster gegen Zweiter und jetzt stehen die auf Platz 15. Also, ja, ist verrückt, wie sich in dieser Liga alles drehen und wenden kann. Insofern Aufstiegskampf, hochspannend der Abstiegskampf, sagen wir mal so, naja, Schweinfurt mit 6 Punkten da schon doch ziemlich abgeschlagen, wenn du im Vergleich Aue siehst, die auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz stehen und die 22 Punkte haben. Also das war von vornherein auch irgendwo erwartbar. Trotzdem natürlich schade, dass es jetzt schon nach der Hinrunde im Prinzip ein unmögliches Unterfangen ist für die Schweinfutter, da noch den Klassenerhalt zu schaffen.
Aber auch Zweitliga-Absteiger Ulm tut sich sehr schwer. Drittletzter jetzt auch schon mit 6 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. Dann kommen wir in die zweite Liga. Da gab es das absolute Topspiel bereits am Freitagabend. Dritter gegen Vierter, Paderborn gegen Darmstadt. Am Ende eine Punkteteilung, hilft keinem weiter. Das heißt, die Lilien bleiben auf Rang 3. Paderborn bleibt Vierter. Arminia durch ein sehr, sehr schönes Tor von Stefano Russo noch zu einem 1:1 im Berliner Olympiastadion beim Comeback im weiten Rund in Charlottenburg zu einem Punkt gekommen, aber Platz 14 in der Tabelle natürlich trotzdem wild, weil alle anderen irgendwie gegen Arminia gepunktet haben. Bochum-Karlsruhe unentschieden, Düsseldorf gewinnt, das war schon mal das erste Ausrufezeichen unten drin, dann gewinnt auch noch die Magdeburger auf dem Betzenberg, Kiel gewinnt gegen Dresden und am Sonntag versteht dann auch nicht jeder, was da passiert ist. Also Nürnberg zu Hause gegen Hannover hätte jetzt auch nicht jeder auf seinem Zettel gehabt. Preußen-Münster, Last Minute 1:1 zu Hause gegen Elversberg. Und Schalke verliert in Braunschweig. Das war dann doch irgendwie so ein bisschen HB Masterclass, der Ex-Schalker. Wurde sogar noch gefragt, jubeln sie eigentlich bei einem Braunschweig-Tor? Ja, hat er. Deswegen ist die Eintracht jetzt auch an Bielefeld vorbei.
Ja,
Schalke überwintert auf Platz 1 vor Elversberg.
Ja, wichtig zu erwähnen. Ne? Und ich glaube, das war auch, wenn ich mich so richtig entsinne, mal eins der wenigen richtig schlechten Spiele von Königsblau in dieser Saison. Insofern hat da jeder mal einen Patzer drin. Und ansonsten aber trotzdem zu Platz 3 sind es 4 Punkte. Und ja, alles gut. Ist natürlich ärgerlich, immer so kurz vor Weihnachten oder das letzte Spiel in diesem Jahr, da fängst du wieder so eine unnötige Niederlage. Aber letztendlich ist es alles eng beieinander. Kaiserslautern Platz 7, auf Platz 3 sind es 6 Punkte. Also da alles möglich. Und dadurch, dass jetzt am Wochenende auch viele im Tabellenkeller gepunktet haben, ist da auch alles eng zusammengerückt. Also Dynamo Dresden als Tabellenletzter, nur 4 Punkte Rückstand auf die Fortuna. Also insofern können wir uns da schon auf das nächste Jahr freuen. Letztendlich die Rückrunde hat ja in der zweiten Liga, anders wie in der dritten und Bundesliga, ja schon begonnen.
Genau, so ist es. Ja, ich bin auch gespannt, was die Lilien machen. Also bei mir sagen sie immer alle am Mikrofon, wenn ich da bin, wir wollen gar nicht aufsteigen. Wer ist denn da zufrieden in der zweiten Liga? Aber wenn der Floco-Train weiter rollt, dann kann da vielleicht nochmal Thema Aufstieg werden. Wir kommen in die erste Liga. Das Borussen-Duell geht an den BVB. Wir haben einen Samstagnachmittag, der eher träge war, mich aber irgendwie den Brusterschock 2.0 gegeben hat, denn ich habe in der Flashscore-Konferenz HSV gegen Frankfurt gehabt. Und dann wurde Christensen die Zunge aus dem Hals geholt und da dachte ich mir auch so, boah, brauche ich jetzt auch nicht jeden Tag zu haben, das ist Bild und das ist ähnlich wie Armbruster. Ja, er ist ausgewechselt worden, aber Miro Muheim, der lag genauso bewusstlos oder zumindest regungslos da am Boden und er hat auch erstmal weitergespielt. Das will nicht so ganz in meinen Kopf rein. Die Stuttgarter kommen zu Hause nicht über ein 0:0 hinaus. Wolfsburg verliert unter Neu-Cheftrainer Daniel Bauer, der jetzt bestätigt worden ist, zu Hause gegen Freiburg 3:4. Einziges Spektakelspiel des Nachmittags, weil Augsburg gegen Bremen 0:0 ausgeht und Union ein Last-Minute-Tor in Köln zu einem 3-Punkte-Erlebnis führt, während die Eintracht 1:1 in Hamburg verliert, wenn man das so sagen darf.
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Also allgemein, ja, die letzten Wochen die Frankfurter Eintracht. Sie haben es diesmal immerhin gegentortechnisch im Rahmen gehalten. Ne? Und auch das Spiel insgesamt war ja nicht schlecht. Ja,
unfassbar
aber,
dumm.
Ja, also so kann man das, glaube ich, sagen. Und es passt halt auf die gesamte Hinrunde. Das, was die Eintracht in vielen Spielen macht, nämlich, dass sie einfach unfassbar dumm agieren und wahnsinnig unnötig, das kannst du noch besser beurteilen, wie ich. Aber ja, ich glaube, da wird man sich jetzt im Winter auch mal hinterfragen müssen und muss auch gucken, ob man vielleicht transfertechnisch noch mal was nachlegt, weil nochmal der Sturm, also das ist da einfach nichts.
Ja, ich überlege gerade, ob ich meine Hassrede aus der Konferenz hier mal einbaue. Vielleicht kommt sie hier. Vielleicht aber auch nicht. Tor in Hamburg. Ja, das sieht mal wieder nicht so gut aus in der Eintracht-Defensive. 1:0 für den Hamburger Sportverein. Torschütze ist Albert Sambi Lokonga. Die Eintracht verspielt den Ball hinten im eigenen Strafraum und dann werden die Fehler bestraft. Das ist was wir schon seit Wochen kennen bei den Hessen. Zetterer rollt den Ball rechts raus zu Koch, dann ist der Ball bei Collins und dann ein ganz leichter Pass auf Larsson. Der kommt aber so schnell in Richtung Grundlinie auf Collins zugelaufen, dass er total an Larsson vorbeirollt und Lokonga bedankt sich, muss den Ball gar nicht mal groß behandeln, sondern zieht einfach mal ab, links im Strafraum ins kurze Eck. Zetterer fällt wie eine Schranke, aber eben am Ball vorbei. Also viel leichter kannst du es dem Gegner nicht machen. Larsson verpasst den Ball da am rechten 16er-Eck. Also das ist wirklich sowas von fahrlässig. Es ist nach wie vor ein ganz großes Fragezeichen, was die Hessen da in der Defensive machen. Ja, genau, das war irgendwie ja, ein wilder Nachmittag. Leverkusen erobert sich Platz 3 durch einen Sieg in Leipzig mit 3:1. Die Mainzer kommen, obwohl sie das bessere Team sind, nicht über 0:0 zu Hause gegen St. Pauli hinaus und bleiben damit Letzter mit 4 Punkten Rückstand auf Platz 16, der, wo die Kiezkicker sind. Und die Bayern sind ja, Ende Dezember Herbstmeister durch ein 4:0 auf Ostalb, obwohl die Hinrunde ja noch gar nicht vorbei ist.
Ja, es war so ein für mich so ein bisschen die Frage, boah, Heidenheim jetzt, weißt du, kurz vor Toreschluss in diesem
ich
Jahr.
Ich habe 1:6 getippt.
Ehrlich?
Ein Tor und meine Tordifferenz wäre richtig gewesen.
Also ich weiß gar nicht genau, ich hatte, glaube ich, ein 1:3 getippt. Wenn ich
red mal weiter, ich kann den
Abfarbe. Insofern, dachte ich mir aber, es könnte auch wieder so ein Spiel werden wie letztes Jahr, weißt du? Ich meine, die Bayern haben ja auch 2:0 zur Pause damals geführt und haben am Ende noch 3:2 verloren, wenn ich das
1:3 hast du getippt, ja.
Ja, genau. Und haben dann damals, glaube ich, 3:2 verloren. Ne? Also insofern muss man ein bisschen aufpassen. Und die Chancen hatte Heidenheim in der zweiten Halbzeit auch ein paar. Ganz gravierende. Einmal hat Urbich, glaube ich, überragend gehalten. Dann gab es, glaube ich, noch einen Lattenschuss. Also insofern, die Möglichkeiten waren da. Aber insgesamt haben die Bayern das, ja, so glanzlos, aber souverän gemacht. Darf ja auch nicht vergessen, schau dir mal die Ersatzbank an. Also, und ich meine, ich bin ein Stück weit ein Bayern-Insider als Fan und selbst ich kannte die halbe Auswechselbank nicht. Von daher war das jetzt natürlich auch personell extrem eng gestrickt. Also mit dieser
Kimmich
Start.
Nicht dabei.
Genau, also mit dieser Startelf, da kannst du jeden mitschlagen, das war nicht das Problem so, aber dahinter, ich glaube, Serge Gnabry war noch einer der wenigen, der so ein halbiger 1:1. 1:1 Ersatz war, dann wurde es nämlich aber auch ziemlich schnell sehr eng schon.
Ja, das würde ich so unterschreiben. Das ist also das Ende der Bundesliga für dieses Jahr. Es geht dann weiter mit der Eintracht gegen Dortmund. Ich bin im Stadion, wenn alles glatt geht. Bin sehr gespannt, Oha. Wie das dann wieder startet. Und dann eine Frage, möchtest du was zum Interkontinentalcup sagen? Ich eigentlich nicht.
Wer hat denn den, Chelsea hat doch den gewonnen, oder?
PSG, richtig. Ach so, David ja. Müller ist perfekt informiert. Der Champions League-Sieger holt sich damit den 6. Titel in diesem Jahr. Dembélé verballert einen Elfmeter und Matvei Safonov, der Torwart, bricht sich die Hand im Elfmeterschießen. Gute Besserung dahin. Der Sportpark Unterhaching wird vom FC Bayern gekauft. Auch da bin ich gespannt, was jetzt die Zukunft da unter anderem in Sachen Frauenfußball macht. Es wird dann Champions League da gespielt. Wie das dann mit Bauarbeiten und so vielleicht nochmal von Gange geht, da bin ich gespannt. Und Lucien Favre beendet seine Trainerkarriere. David Müller. So, das ist doch eine Personalie für dich.
Ja, auf jeden Fall ein Mensch, der, ne, speziell durchaus war, auch als Trainer, der häufig, glaube ich, bei seinen Trainerstationen Liebe geben wollte, aber dann häufig von anderen Vereinen über einen gewissen Zeitraum keine Liebe mehr bekommen hat. Ich glaube, so kann man das beispielsweise bei Hertha oder auch gerade bei Borussia Dortmund kann man das, glaube ich, auch sagen. Ja, ein besonderer Typ, und ist natürlich altersmäßig absolut verständlich, dass man jetzt da nach so vielen Jahren sagt, komm, jetzt auch irgendwann Schluss. Aber für mich hat er sowieso auch in den letzten Jahren, also spätestens nachdem er dann aus Dortmund weg war, hatte man ihn gar nicht mehr auch so krass auf dem Schirm. Ich weiß gar nicht, war er nicht noch zwischendurch noch Nizza-Trainer, meine ich, sogar mit Dante oder so. Also, aber insofern aus Korrekt. Deutschland... aus Deutschland war er ja sowieso schon eine Weile weg. Insofern war der auch da gar nicht mehr so auf dem Schirm. Insofern kann man trotzdem gratulieren zu einer sehr, sehr guten Karriere, die er hatte. Auch, wie gesagt, in Dortmund Trainer gewesen, bei der Hertha, bei Gladbach doch, meine ich auch. Von daher, ja, vielen Dank für diese Karriere. Aber ich würde jetzt auch übertreiben, wenn ich sage, er wird mir persönlich jetzt fehlen, weil ich ihn schon die letzten Jahre einfach nicht mehr so auf dem Schirm hatte.
Wir sind aber zumindest mit ihm aufgewachsen. Hertha 2007 bis 2009, Gladbach 2011 bis 2015, dann Nizza 16 bis 18, Dortmund 18 bis 20 und zuletzt Nizza 22, 23. Dann noch ein kleiner Hinweis auf den Afrika-Cup, der am gestrigen Sonntag gestartet ist mit einem durchaus spektakulär ansehnlichen Sieg der Marokkaner gegen die Komoren. Gerade läuft Mali gegen Sambia und du freust dich ja unter anderem schon auf 4 Spiele an Heiligabend, auf die ich Benni auch schon heiß gemacht habe vor ein paar Tagen.
Ja, werde ich wahrscheinlich trotzdem nicht gucken, so, weil Heiligabend, ne, da tut man eher andere Dinge. Aber ja, ich werde zwischendurch, glaube ich, mal reinschalten zwischen Darts, WM, Vierschanzenturnier.
Oh mein Gott.
Und natürlich Boxing Day.
Jetzt hat irgendwas passiert? Mega laut geknallt auf der Straße, aber das bleibt jetzt drin. Wahrscheinlich okay. Schon die ersten Silvesterböller.
Hilfe. Jetzt schon. Super.
Ach du Scheiße, ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Ach du großer Gott.
Also ich habe nichts gehört. Ich war nur ein bisschen schockiert, als du da auf einmal so hoch schnelltest.
Junge.
Das Wort gibt es, glaube ich, nicht. Aber von daher, es gibt viel zu gucken. Natürlich auch England, Boxing Day, ne? Traditionell. Ja, freue mich schon sehr auf Wrexham, auf Sky, mir das anzugucken. Vielleicht ist auch
Wobei
Ryan Reynolds.
Nur ein Premier League-Spiel am 26. stattfindet.
Ja, genau, aber Championship macht dann, glaube ich, Konferenz. Ja, mit Wrexham freue ich mich sehr drauf. Mal gucken, ob ich das gucke. Vielleicht ist Ryan Reynolds auch da.
Ryan Reynolds, ja.
Ryan Reynolds. Und wie heißt der andere?
Ach, da bin ich raus, sorry. Jetzt könnt ihr mich leider blamen, weil ich die Serie nicht.
Ja, musste gucken. Empfehlung, Welcome to Wrexham.
Muss noch so viele Sachen gucken.
Auf Disney Plus, falls ihr das noch nicht geguckt habt, schaut das. Es ist sehr unterhaltsam.
Ja, das ist die Empfehlung am Ende. Der TV-Tipp, den gab es ja auch mal über On the Pitch. So ist es. So, mein Lieber, danke für diesen Ritt durch die Sportwoche. Wir haben es dann doch nochmal fertig gebracht und dann wünschen wir euch an dieser Stelle, erstmal wünsche ich dir natürlich schöne Weihnachtstage, viel Spaß mit den ganzen Events, die zwischen den Jahren und vielleicht dann auch zum Start ins neue Jahr anstehen, mal gucken, wann wir uns hier wieder melden, aber lasst euch nicht von den Vier-Schanzentournee-Schlagzeilen wahnsinnig machen, das ist auf jeden Fall das, was mich die nächsten Tage beschäftigen wird und dann hoffe ich, dass ich mal richtig im Wintersport einsteigen kann und die Fußballpause nutze.
Ja, Auch von mir erstmal frohe Weihnachten noch. Vielen Dank dir auch, David. Und ja, bin sehr gespannt, was jetzt so passiert. Aber ich glaube, ich freue mich auch so ein bisschen, dass jetzt auch zumindest für uns beruflich auch ein bisschen Pause ist und da auch mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Also ich brauche die wirklich extrem. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, wird schon Zeit jetzt auf jeden Fall. So ist es. Dann lasst euch nicht hier in die Luft jagen. Meine Güte, ich muss jetzt hier gleich erstmal draußen gucken, was da passiert ist. Und euch eine schöne Weihnachtswoche. Tschüss, tschüss.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.